Ja, man muss sich so ein bisschen von diesem Anblick hier gewöhnen. Hoch oben auf der Bühne ist etwas ganz Neues in diesem Jahr. Und dann spreche ich euch von hier oben zu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, hier in der Festhalle bei Tackes soll es jetzt um den Heiligen Geist gehen, der jedem und jeder von uns geschenkt wurde. Und es ist die große Gabe Gottes an uns, und ich habe beim Nachdenken so gedacht, als ich mich gefragt habe, wie ich mit diesem Geschenk umgehe, dass ich oft gleiche jenen Menschen, die ein kostbares Geschenk bekommen und das höfliche Dankeschön zeigt, dass sie irgendwie nicht verstanden haben, was der Geber eigentlich damit an Wertvollem ausgesucht hat. Ich habe mich gefragt, weiß ich diese Gabe wirklich zu schätzen, die Gabe des Heiligen Geistes? Und nun ist es so, dass es wirklich ja das kostbarste Geschenk ist, das Gott einem Menschen gibt. Und es wird auch nichts Größeres mehr geben. Und es gibt auch nichts Größeres, Schöneres, Tröstlicheres, nichts Beliebenderes, Wichtigeres auf dieser Welt als den Heiligen Geist. Und wenn man dann noch weiter denkt, dann kommt man vielleicht auf so Gedanken wie, eigentlich müsste es ja dann größer sein als die anderen Geschenke wie irdische Gesundheit, wie Ehe und Familie, Freundschaften. Eigentlich, habe ich gerade bewusst gesagt, denn es gibt so ein Aber. Der Heilige Geist ist die größte Gabe, aber. Im Prinzip ja. Kennen noch einige Radio Erivan? Einige kennen das noch. Ich merke so, die Jüngeren kennen das nicht mehr. Also ich musste auch nochmal googeln, was das eigentlich ist. So ein bisschen so eine Veräppelung des Sozialismus. Und das wurde dann immer, wird irgendwas erzählt. Und dann war die Antwort immer im Prinzip ja, aber. Und am Ende kam raus, dass es gar nicht so war. Ne? Und ich habe so gedacht, gibt es diesen im Prinzip Aberglauben auch in Bezug auf den Heiligen Geist? Wir sind alle, so gehe ich mal davon aus, gläubige Menschen. Und wir stimmen dem auch zu, das ist alles so unglaublich wichtig. Aber erkennt das auch unser Herz und erlebt es das auch? Und zwar nicht nur, wenn man ein nettes Lobpreislied singt, sondern wenn man morgen verschlafend aufwacht. Es ist interessant, dass Jesus um dieses Aber unseres Herzens weiß und dagegen ein Aber des Himmels setzt. Ein Aber gegen die Trauer, die Lethargie, die Trägheit, die Blindheit im Herzen der Jünger, auch in unseren Herzen. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute nachdenken, und erstaunlicherweise fordert Jesus richtig zum Nachdenken auf. Also wir denken immer, der Heilige Geist ist mit Gefühl verbunden. Eigentlich sollen wir etwas erkennen. Ich möchte euch auf diesen Weg mitgeben. Und zwar auf den Weg der beiden Abers zunächst. Das Aber der Menschen und das Aber Jesu. Es gibt nämlich einen interessanten Vers im Zusammenhang des Heiligen Geistes. Da heißt es, Jesus sagt, ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Aber weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Dieses Aber ist verständlich. Bis wir zu dem kommen, was Thorsten gesagt hat, musste was passieren. Zu Beginn hat er gesagt, dass die voller Freude waren. Aber Jesus sagt, euer Herz ist voll Trauer. Trauer ist eine Reaktion auf Verlust, völlig normal. Jesus geht zum Vater, er ist nicht mehr bei ihnen, Trauer stellt sich ein, Logo, ne? Aber nun kommt sein Gott, also Jesu aber gegen die Trauer, und er sagt, aber ich sage euch jetzt die Wahrheit. Ist das nicht interessant? Der tiefste Grund für die Trauer der Jünger ist, dass sie die Wahrheit nicht kennen. Es könnte auch mal ein Hinweis sein für unsere Trauer. Welche Wahrheiten erkennen wir noch nicht? Jesus sagt, es ist so, als wenn er sagen würde, hey, hallo, Es ist nicht so, wie du denkst und deswegen fühlst. Wissen Sie, es ist ja eine allgemeine Kenntnis, sie ist nicht christlich, sondern allgemeinmenschlich. Wir reagieren ja nicht auf die Wirklichkeit, wie sie ist, sondern wir reagieren darauf, wie wir denken, dass sie ist. Wir reagieren auf die Wirklichkeit, wie wir denken, dass sie ist und fühlen das auch so. Deswegen gibt es jetzt so viele Talkshows, weil wir natürlich alle verwirrt sind mit den Gefühlen zum Beispiel zum Krieg. Und wir versuchen jetzt zu denken, damit unsere Gefühle in Ordnung kommen. Und deswegen gibt es übrigens auch Gottesdienste. Denn die Gottesdienste sind dafür da, dass wir unser Denken einordnen in die Wahrheit Gottes und von dort aus unser Leben verstehen und deswegen auch neu fühlen. Und Jesus sagt, die Wahrheit ist und die Wirklichkeit ist so, wie ich sie euch jetzt sage, das erkennt und dann werdet ihr das auch fühlen können. Aber es geht nicht ohne Erkennen. Jesus möchte das Denken und Erleben der Jünger einordnen in die göttliche Wahrheit und Wirklichkeit, deswegen das göttliche Aber. Und jetzt führt er das göttliche Aber aus. Und er sagt, es ist gut für euch, nicht für mich. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und wenn man den Jüngern in die Augen gucken könnte, in diesem Augenblick, dann würde man sagen, hä? Was soll das denn? Wie soll das denn gut sein, dass du weggehst? Es ist für dich gut. Du gehst dann wieder schön zum Vater und wir sind hier schön alleine. Aber er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, und jetzt kommt die Begründung, die unser Herz gewinnen will, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus wiederholt hier übrigens fast wörtlich mit diesen Worten, was er vorher schon dreimal gesagt hat. Das ist auch so ein Phänomen, das wir ja nun alle kennen, dass wir immer wieder neu zur Wahrheit gerufen werden müssen. Es dauert nämlich, liebe Schwestern und Brüder, bis unser Herz die Lügen verlernt. Bis es verlernt, den Lügen zu vertrauen und stattdessen der Wahrheit Jesu zu trauen. Das Herz braucht dafür Zeit. Und wir folgen so vielen Lügen, ohne dass wir es ahnen. Und eine der Stellen zuvor war die, ich werde euch einen anderen Tröster geben. Einen anderen Tröster, der bei euch sei in Ewigkeit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Es ist eine Lüge, dass ihr denkt, ihr seid alleine. Ich komme zu euch. Es kommt ein anderer Tröster, das hat nur dann eine Logik, wenn es davor schon einen gab, nämlich das war Jesus selber, er war der erste Tröster und jetzt kommt ein anderer, nicht ein Tröster zweiter Klasse, sondern dieser Tröster ist wie Jesus Gott selber. Dazu will ich noch etwas sagen. Halten wir hier ein wenig inne, weil es wichtig ist zu verstehen, wer der erste und wer der andere Tröster ist und welche Aufgaben sie haben. Ein kleiner Hinweis zu dem Wort, das Luther mit Tröster übersetzt. Man könnte es nämlich besser so übersetzen wie der Herbeigerufene oder der Herbeirufende. Im Griechischen steht da das Wort Paraklet und Luther übersetzt oft die Wirkung. Wir kennen das aus einem anderen Bibelvers, da viele von euch kennen den Vers, in der Welt habt ihr Angst. Wörtlich steht dort, in der Welt habt ihr Bedrängnisse und daraus folgt, dass man Angst kriegt. Und Luther übersetzt oft die Wirkung. Er sagt, es gibt einen Herbeirufer und wenn man dem folgt, dann ist man getröstet. Und deswegen kann man den auch den Tröster nennen. Hat er schon gut auch erkannt. Und Jesus war der erste Paraklet, der erste Herbeirufer, der die Menschen zu Gott gerufen hat. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, war sein erster Satz. Er war der erste Herbeirufer. aber nicht nur der, der herbeigerufen hat, sondern auch den Weg zu Gott freigemacht. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz wurde das Kreuz zur Tür zum Himmel und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ruft in die Nachfolge seines Erlösungswegs. Und Jesus wird nun als erster Paraklet und als erster Tröster sein Werk auf Erden vollenden und er stirbt dann im Johannesevangelium mit den Worten: Es ist vollbracht. Mein Werk als erster Tröster ist beendet. Fast. Denn es gibt noch etwas Wichtiges, was er zu tun hat. Er wird auferstehen und in den Himmel fahren. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist nicht nur irgendwie Theologie, sondern soll unser Herz erweitern. Er ist nicht nur jetzt als Sohn Gottes zurück beim Vater, sondern er ist als erster Mensch sündlos im Himmel. Und er hat jetzt als Mensch die Vollmacht und Autorität, auf andere Menschen seinen Geist zu legen. Das war neu. Gab es vor Jesus nicht. Er hat jetzt als Mensch die Macht, Menschen, die ihm glauben, den Geist zu geben. Das ist die Wahrheit aus göttlicher Sicht. Denke ich von dieser Weltsicht her, dann verstehe ich auf einmal die Worte, dass er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, könnte ich euch diesen Tröster nicht senden. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das ist nicht ein Tröster zweiter Klasse, sondern so wie er der erste Tröster, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn der Heilige Geist kommt, bin ich in ihm. Wo Gott in einer Person in Aktion ist, sind die anderen immer dabei. Der andere Tröster, den ich euch geben werde, der wird bei euch sein und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Es ist kein Grund, traurig zu sein, weil ich gar nicht weg bin. Wenn ihr denkt, ich bin weg, folgt ihr einer Lüge. Bis heute. Die Wahrheit ist eine andere. Ich komme zu euch und bin bei euch. Und es ist eine Frage des Erkennens und Glaubens. Lass uns noch kurz darauf achten, was jedem von uns geschenkt ist. Ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Nehmt euch mal Zeit, heute Abend nur über diesen Satz nachzudenken. Bei euch sein in Ewigkeit. Versteht ihr? Vater und Mutter, Ehepartner und Kinder verlassen mich. Meine liebsten Freunde, alle Angehörigen, meine körperlichen und geistigen Kräfte verlassen mich. Aber der Heilige Geist ist bei mir in Ewigkeit. Deswegen gibt es auch keinen Tod mehr in diesem Sinne für Christen. Und bedenke, dieser Heilige Geist ist derselbe Geist, den Jesus hatte. Er tat alles auf der Erde Kraft seines Geistes, nicht Kraft seiner Allmacht. Es ist derselbe Geist, kein anderer. Derselbe Geist, der ihn mit dem Vater verbunden hat, derselbe Geist ist in mir. Es ist derselbe Geist, der ihn lehrte, was Gott wollte, der ihn alle Wunder tun ließ. Es ist derselbe Geist in dir und mir. Es ist derselbe Geist, der ihn beten ließ im Garten Gethsemane, hey Vater, dein Wille geschehe, denn es ist gut. Nicht wie wir oft beten, Vater, dein Wille geschehe, ach du Drama. Also, es ist dieser Geist, der hilft, den Willen Gottes einzustimmen und darin froh seinen Weg zu gehen. Es ist dieser Geist, der ihm die Kraft gab, nicht vom Kreuz herabzusteigen und im Leiden sich zu vollenden. Es ist dieser Geist, der ihn dann von den Toten auferweckt hat und der in uns lebt. Ist das nicht Wahnsinn? Und das möchte ich auch sagen. Stell bitte nicht in Frage, ob du diesen Geist hast. Denn es gibt keine Voraussetzung dafür als eine einzige. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? und in Taufe und Glaube haben wir ihn erfahren. Danke, dass das so ist. Bitte komme, ich öffne mich und bitte mach du dich mehr breit in meinem Herzen. Das dürfen wir bitten. Aber morgen früh, wenn du heute Abend ins Bett gehst und wenn du morgen früh aufstehst, danke, Herr, dass du heute Abend mein Baby bist. Wenn ich sterbe, ist nicht schlimm, du bleibst ja. Und wenn ich morgen früh aufwache, du bist auch wieder da, auch wenn ich noch verpennt bin. Das ist die Wirklichkeit, aus der wir leben. Sollten, dürfen. Lass mich noch etwas sagen zur Person des Trösters, die mehr ist als alle seine Gaben. Bei einer Fahrt durchs Sauerland stieß ich auf eine Bäckerei mit dem wunderschönen Namen Tröster. Ich glaube, die hat schon einmal jemand besucht. Ne? Kennt ihr diese Bäckerei Tröster? Kurz vor Winterberg. Ich habe gedacht, es gibt keine schönen Namen für eine Bäckerei als Tröster. Denn wie oft wird dieser Bäcker, Herr Tröster heißt er ja, schon seine Kunden getröstet haben mit wunderschönen Kuchen und weiß was ich weiß. Auch uns. Wir blieben dort stehen, merkten erst, als wir reingingen, das heißt ja hier Tröster, und haben dann einen Apfelkuchen gedeckten gekauft und eine Nussecke und ein Sahneschnittchen mit Zitronen. Also, und wir fühlten uns sehr gut und wir freuen uns schon auf das Essen. Und oft geht es uns Menschen so, dass wir natürlich zuallererst die guten Gaben des Heiligen Geistes wollen, sozusagen die geistlichen Brötchen und den geistlichen Kuchen. Aber liebe Schwestern und Brüder, das ist mir heute wichtig, wir sind zu mehr berufen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist selber und zu Gott selber. Ob die Gemeinschaft mit dem Bäckermeister Herr Tröster wirklich erstrebenswerter ist als sein Kuchen, weiß ich nicht. Also bei manchen sollte man sich auch besser mit deren Gaben begnügen. Aber wir sind, was Gott angeht, zu etwas sehr Direktem berufen. Wenn Ihnen als Ehepartner oder Ehepartnerin irgendwann mal der Kuchen wichtiger ist als die Ehepartnerin oder der Ehepartner, dann ist was mit der Krise, in der Ehe in der Krise. Die Gemeinschaft miteinander ist das Größte. Es gibt die viele kernige Brote, Teilchen und Sahnekuchen des Heiligen Geistes, seinen Trost, seine Freude, seinen Frieden, auch Wundertaten, Zungenrede, Prophetie, Herzensschau und Weisheit. Aber das Schönste ist er selber, sagen alle, die selbst die wunderbarsten Gaben haben. Das ist keine billige Ausrede. Das Wissen um ihn ist so großartig. Und dieser Tröster will uns hineinnehmen in die Gemeinschaft des allmächtigen Gottes. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Es ist das größte Kennzeichen und Wirkung des Heiligen Geistes, die Bedeutung Jesu zu erkennen. Und wenn unsere Herzen erhoben werden und wir das Lamm Gottes anbeten, wie wir es in den Liedern tun, dann tut der Heilige Geist seinen wichtigsten Dienst. Und das ist mehr als Begeisterung. Begeisterung ist oft ein seelisches Gefühl, das verfliegt genauso schnell, wie es gekommen ist. Aber diese tiefe Erkenntnis dessen, wer Jesus ist, das ist eine wirklich bleibende Kraft des Heiligen Geistes, die selbst bleibt, wenn ich auf dem Totenbett liege. Wir sitzen hier in der Festhalle, aber Gott ist in uns. Eigentlich Wahnsinn, wir sind alles kleine Götter, könnte man fast sagen. Also, und zwar, weil er in uns ist. Und das ist eine so großartige Verheißung. Und vielleicht ist es dann doch wahr, dass es wirklich keine größere Gabe gibt als ihn. Und dass er alle anderen schönen Dinge, die wir ja auch haben dürfen, über Gesundheit, Freundschaft, alles andere in den Schatten, man müsste vielleicht besser sagen, in sein Licht stellt. Denn wenn ich die innerweltlichen Geschenke aus der Hand des Heiligen Geistes nehme, dann bekommen sie alle einen guten Platz als Vorletztes, wie Bonhoeffer sagt. Das Letzte ist er selber und Wichtigste. Anbetung ihm allein und nichts anderem. Das Herz hängen an ihm und an nichts anderem. O Heiliger Geist, erfülle mich und löse mich von der Welt. Hört nochmal zum Schluss auf einige Worte, die Jesus sagt, jetzt nochmal. hört sie betend. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Aber weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Den Tröster, den Heiligen Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, alles lebendig machen, was ich euch gesagt habe. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, gleich mir, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Danke, Herr, dass das so ist. Danke, dass dieser Heilige Geist in uns lebt. Danke, dass du in uns lebst, o Heiliger Geist des Vaters und des Sohnes. Erwecke meinen Geist, mein Herz. Öffne mir die Augen für deine Wirklichkeit. Und danke, dass du in mir bleibst, jetzt und bis in Ewigkeit. Das erfüllt mein Herz mit Freude, Trost und Leben. Amen.